Er, unser Jahresthema. Wir möchten mehr so werden wie Jesus. Und ich glaube, darin sind wir uns einig, dass das letztlich nur gut für uns sein kann. Wenn wir mehr und mehr so werden, wie Jesus ist oder war damals, als er auf dieser Welt gelebt hatte, ganz werden wir es natürlich nie erreichen. Ich glaube, es wird uns gut tun, wenn wir so werden, wie Jesus in den Evangelien sich dargestellt wird. Hatte Jesus jemals Stress? Hatte mal gedacht, oh Mann, ich muss morgen noch die Bergpredigt machen, für morgen noch, ich weiß gar nicht, wann ich das noch unterkriegen soll. Mir ist nichts davon bekannt. Hat er mal schlechte Laune gehabt oder hatte er Sorgen? Es wird unseren Mitmenschen gut tun, wenn wir so werden wie Jesus, denn Menschen waren immer gerne mit Jesus zusammen, die meisten jedenfalls. Wir würden angenehme Zeitgenossen werden, mit denen man gerne Zeit verbringt, deren Gegenwart sich gut auswirkt auf andere. Und ein wesentlicher Grund und vielleicht der wichtigste Grund, warum wir so werden sollen, wie Jesus ist, es ist unsere Bestimmung. Gott will das, dass wir mehr und mehr verwandelt werden, so wie Jesus. Der Apostel Paulus schreibt das im Brief an die Römer, Kapitel 8, Vers 29. Er sagt, wir sind von Anfang an dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes neu gestaltet zu werden. Das ist unsere Bestimmung. Wir sollen nach und nach in das Bild des Sohnes umgestaltet werden. Und wie das geht, beschreibt Paulus im zweiten Brief an die Korinther, da schreibt er in Kapitel 3, nämlich, indem wir die Herrlichkeit des Herrn betrachten, werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Also anschauen, wie Jesus in den Evangelien dargestellt wird, und das wird uns verwandeln. Und darum soll es heute gehen, vor allem um diesen Aspekt, nämlich wie Jesus gebetet hat. Beten wir eher. Wie sieht das aus, wenn wir so beten wie Jesus? Was beten wir, wenn wir so beten, wie Jesus gebetet hat? Und worum beten wir? Was ist das Anliegen, wenn wir wie er beten? Viele werden vielleicht jetzt sofort denken, naja, beten wie Jesus, das heißt früh aufstehen und lang beten. Und bestens abends auch nochmal ganz lang beten. Oder ständig beten, so wie er es gemacht hat, immer mit dem Vater in Kontakt. Aber als ich mir die Bibelstellen angeschaut habe, und da gibt's übrigens gar nicht so viele, und das macht sie so besonders wertvoll, dass das Wenige, was über das Gebet Jesu beschrieben ist, das hat eine ganz besondere Bedeutung. Da ist mir ein interessanter Zusammenhang aufgefallen. Es geht um mehr als früh aufstehen, viel Zeit mit dem Vater verbringen. Beten wie Jesus hat eine tiefen Dimension, die man auf den ersten Blick gar nicht so erkennen kann. Auf unserer Gemeindefreizeit haben wir uns mit diesem Jahresthema beschäftigt, in drei Untergruppen zu diesen Themen: beten wie er, lieben wie er, reden wie er. Und in den Gruppen sollte man dann anhand von Fragen das erarbeiten, die Bibelstellen dazu erarbeiten, zu einem Aspekt. Und das sah dann so aus, das sind die Fragen: beschreibt kurz die Situation, in der sich Jesus befindet, betrachtet auch, was vorher geschah. Und dann, warum betet Jesus hier? Was ist der Auslöser? Wie betet er? Was betet er? Was bewirkt das Beten von Jesus in dieser Situation? Bei Jesus und bei anderen Personen. Und was könnte geschehen, wenn wir in ähnlicher Situation auch so beten würden? Man kann anhand dieser Fragen auch die anderen Bereiche noch durcharbeiten oder grundsätzlich Bibel da entsprechend lesen. Wie gesagt, es sind nur wenig Bibelstellen, die davon berichten, wie Jesus gebetet hat. Und da verschaffen wir uns zunächst mal einen kleinen Überblick. Markus 1, 32 bis 38 wird berichtet, wie Jesus sich früh am Morgen schon zu einer Gebetszeit zurückzieht. Am Tag vorher, besonders am Abend, heilte er viele Menschen. Lukas 5, 16 wird ebenfalls berichtet, wie sich Jesus nach vielen Heilungen zurückzieht. Und da heißt es, dass er das immer wieder gemacht hat. Also wenn er viele Menschen geheilt hat, zog er sich in die Einsamkeit zum Beten zurück. Johannes 6, Vers 12 zieht er sich zurück, nachdem er mit 5 Broten und 2 Fischen tausende Menschen satt gemacht hat. Lukas 6, 12 bis 16 berichtet von einer Gebetsnacht, bevor er die 12 Jünger berufen hat. In Matthäus 14, 19 bis 20 lesen wir, wie Jesus für 5 Brote und 2 Fische dankt und danach austeilt. Das Weitere kennt er ja, die Geschichte. Lukas 10 berichtet von einem spontanen Lobpreis Jesu, als die 70 Jünger von einem Missionseinsatz erfolgreich zurückgekommen sind. In Lukas 11 lehrt Jesus, wie wir beten sollen. Darauf will ich heute nicht eingehen. Da geht es um das Vaterunser unter anderem. Und zum Abschluss in Lukas 22 sehen wir Jesus im Garten Gethsemane beten. In dieser Übersicht über diese wenigen Bibelstellen ist ein interessanter Zusammenhang deutlich geworden, für mich zumindest. Und wenn wir das beachten, bekommen wir eine Ahnung davon, worum es Jesus eigentlich beim Beten gegangen ist und was er auch gebetet haben könnte. Denn, achtet mal drauf, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, in 4 von 8 Bibelstellen betet Jesus nach Heilungen und Wundern. Und bei Lukas heißt es ja, dass es immer wieder gemacht hat. Nach besonderen Heilungserfahrungen hat er sich zum Beten zurückgezogen. Warum nachher, nicht vorher? Man könnte ja annehmen, bevor ich in eine Heilung gehe, bete ich mal, so mache ich das. Bevor ich für Menschen bete um Heilung, bete ich erstmal. Warum betet Jesus hinterher? Interessanterweise, vor dem Brotwunder dankt er. Also nicht, bitte mach sie alles satt. Und bevor er seine Jünger beruft, betet er eine ganze Nacht. Und im letzten Gebet, das uns überliefert ist von ihm, betet er, dass der Wille des Vaters geschieht. Ich möchte mit euch diesen Zusammenhang untersuchen. Warum betet er Jesus so oft nach Wundern und nicht vorher? Aber auch die anderen Stellen möchte ich kurz beleuchten und ansehen. Und wir merken, auch das hängt irgendwie alles mit zusammen. Und letztlich sehen wir im Gethsemane-Bericht, in dem letzten Gebet, das Ganze nochmal konzentriert zusammengefasst, worum es beim Beten bei Jesus eigentlich ging. Denn darum soll es gehen. Es geht nicht darum, beten wie Jesus, dass wir gewisse Formen von ihm übernehmen, sondern dass wir den Inhalt, die Motivation von Jesus lernen, verstehen und auch so anwenden. Schauen wir uns die erste Bibelstelle an. Markus 1, 32 bis 38. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er sagte zu ihnen, lasst uns in andere Dörfer in dieser Gegend gehen. Ich will auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Markus berichtet in seinem Evangelium, und da steckt eigentlich der Petrus dahinter, der damals als Augenzeuge dabei war, sozusagen Tag 1 im Würgen von Jesus, ganz am Anfang, Tag 1. Der Vormittag geht er, wie man das überall so macht, zum Gottesdienst, in die Synagoge. Dort befreit er einen Menschen von einem bösen Geist. Danach geht er mit den Brüdern Jakobus und Johannes in das Haus von Petrus. Und Petrus war vermutlich auch dabei. Dort war die Schwiegermutter von Petrus krank, heißt es. Sie hatte hohes Fieber, Jesus heile sie. Dann machte sie ihn zu essen. Am Abend dann, heißt es, strömte die ganze Stadt an das Haus von Simon Petrus. Und die Menschen brachten alle Kranken und alle Besessenen an das Haus, und es heißt, Jesus heilte viele und er trieb viele Dämonen aus. Und da passiert etwas Eigenartiges. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt, ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die anderen suchten ihn, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie, alle suchen dich, wo bist du denn? Und er sagte, lasst uns in die anderen Dörfer dieser Gegend gehen, ich will auch dort die gute Nachricht verkündigen, denn dazu bin ich gekommen. Dieser Bericht ist ein schönes Beispiel dafür, dass es wirklich gut ist, morgens früh aufzustehen und mit Jesus zu reden, mit unserem Vater im Himmel zu reden, aber nicht nur unsere Anliegen rauszuhauen, sondern zu hören, was er für uns für diesen Tag gedacht hat oder generell für uns, dass wir also auch auf seine Stimme hören und nicht nur beten. Und ihr habt das sicher auch schon erlebt, dass in einer Gebetszeit Gott zu euch gesprochen hat, durch sein Wort aus der Bibel, oder auch durch Gedanken und Eindrücke, die euch plötzlich gekommen sind. Bei mir sind das oft so Gedanken und Ideen beim Beten, wenn ich so höre und frage und mit ihm rede, wo ich sage, das ist jetzt nicht von mir, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ein Beispiel, was ich euch weitergeben möchte, was auch sehr gut zu unserer Verteilaktion passt, zu der ich nachher noch mehr sagen werde. Es war letztes Jahr, kurz vor meinem Sommerurlaub, ich betete und bekam plötzlich den Gedanken, setz doch den Emmaus-Glaubenskurs in die Heuchelheimer Nachrichten. Und ich dachte, warum bin ich da nicht schon längst drauf gekommen? Ist doch eigentlich naheliegend, dass man so eine Veranstaltung in den Heuchelheimer Nachrichten platziert. Mache ich dann. So, ich bin im Urlaub und plötzlich bekomme ich im Urlaub eine Sprachnachricht und E-Mail von einem Heuchelheimer Bürger. Und er sagt, ich bin gerade auf dem Weg des Glaubens und dieser Kurs ist genau das, was ich jetzt brauche für mein Leben. Kann ich noch teilnehmen? Hiermit melde ich mich an. Nach drei Abenden Emmaus-Kurs habe ich ihn gefragt, sag mal, wie geht's dir so mit diesem Glaubenskurs? Dann sagte er, ja, ich glaube an Jesus. Die Heuchelheimer Nachrichten werden mit etwa 1500 Auflagen verteilt. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass etwa 2000 Leute dieses Blättchen lesen. Heuchelheimer Bildzeitung wird es auch im Volksmund so genannt. Ohne diesen Hinweis in den Gemeindenachrichten wäre diese Person vermutlich nicht zum Glaubenskurs gekommen. Natürlich hat Gott viele Wege, Menschen zu sich zu ziehen, aber offensichtlich war das genau der ausschlaggebende Punkt, dieser Hinweis in den Nachrichten. Das heißt, Gott bereitet immer Menschen vor, weckt eine Sehnsucht in ihnen oder dass Menschen in Lebenskrisen plötzlich Fragen an Gott stellen und nach Gott fragen. Also das heißt, es sind immer Menschen, die Gott gerade vorbereitet. Das Problem ist nur, wir müssen sie finden. Oft mühen wir uns ja um die Falschen, dass wir jahrelang um Menschen beten, dass sie doch endlich glauben können. Das ist auch gut so, ne? Aber oft ist es so, dass wir uns um Menschen mühen, die definitiv kein Interesse haben oder noch kein Interesse haben. Und dann übersehen wir die, die offen sind. Man sagt, so ein statistischer Wert, etwa 10% der Bevölkerung sind offen für das Evangelium. Wir müssen sie nur finden. Von den 2000 Lesern der Heuchelheimer Nachrichten war eine Person offen. Das sind 0,05%, habe ich mal ausgerechnet. Unter der Treppe am Ausgang im Untergeschoss liegen Verteilzeitungen, 10.000 Stück, für rund 4.000 Haushalte in Heuchelheim. Es gibt in Heuchelheim knapp 4.000 Haushalte, 8.000 Einwohner. Und wir haben die kühne Idee, mit diesen Verteilzeitungen alle Haushalte in Heuchelheim zu erreichen und die zu treffen, die offen sind, diese 10%. Wenn wirklich 10% kommen würden, dann hätten wir plötzlich 800. Da wären wir überfordert. Kann man sagen, Herr, nicht. Schick sie dann woanders hin. 1% wäre sportlich, 80 neue. Da wären wir sehr nahe dran an unserer Vision. Eine Quote wie letztes Jahr, 0,05%, wären 4 Personen. Das wäre doch schon mal schön, wenn die am Emmaus-Kurs teilnehmen würden. Wir möchten jetzt aber hier keine Rechenspielereien machen, sondern wir möchten mit einer großflächigen Aktion Heuchelheim mit dem Evangelium erreichen und die gute Botschaft von Jesus mit einer wirklich guten Nachricht in dieser Zeitung, denen das Evangelium ins Haus bringen, damit wir die erreichen, die offen sind. Ich denke, viele werden es gleich in die blaue Tonne schmeißen, aber vielleicht sind 0,05% dabei, die sagen, darauf suche ich gerade eben. Das sind meine Fragen, die mich beschäftigen. Natürlich dürfte das auch in den anderen Orten weitergeben, nicht nur Heuchelheim. Also wenn ihr überlegt, wo ist mein Viertel, wo ich lebe, auch dort könnt ihr das machen. Diese Verteilaktion, ich werde nachher noch etwas dazu sagen, nach der Predigt, soll jetzt keine Predigt zur Verteilaktion werden. Ich werde so einige Details noch sagen. Es ist eine einfache und effektive Methode. Wir haben diese Zeitungen geschenkt bekommen. 10.000 Stück liegen da unten. Der Transport hat 200 Euro gekostet, die Einleger, sage ich auch gleich noch was dazu, 40 Euro. 240 Euro. Es braucht nur noch unseren körperlichen Einsatz und das Gebet, dass Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Die, die offen sind, dass es in ihrem Briefkasten liegt. Versteht mich nicht falsch, niemand soll jetzt sich genötigt fühlen, da mitzumachen. Fragt in eurer Gebetszeit, ob ihr verteilen sollt und wo ihr verteilen sollt. Oder wen ihr das konkret verteilen sollt. So wie Jesus in seiner Gebetszeit erkannt hat, wohin er gehen soll. Dort hat ihm der Vater gesagt, er soll in andere Dörfer gehen, der Gegend, und dort das Evangelium hintragen. Der Vater sagte ihm, wo er das Evangelium hintragen soll. Lass dir sagen vom Vater, wo du das Evangelium in Form dieser Zeitung hintragen sollst. In dieser Gebetszeit wurde Jesus von seinem Vater geleitet. Aber das ist nur ein Aspekt dieser Gebetszeit. Es ging um Leitung und Führung. Aber, wie schon angedeutet, das Ganze hat noch eine tiefere Dimension. Die möchten wir uns jetzt anschauen. Das erfahren wir, wenn wir diese Fragen in der Gemeindefreizeit durchgehen. Nämlich, warum eigentlich betet Jesus hier? Und was ist vorher passiert? Was war der Auslöser für dieses Gebet? Wie betet er und was könnte er gebetet haben? Und was bewirkt dieses Gebet? Und die Wirkung lässt rückschließen auf den Inhalt des Gebetes. Worum ging es da eigentlich in diesem Gebet? Warum also betet Jesus hier? Was war der Auslöser? Es waren definitiv die Ereignisse des Vorabends. Alle Kranken der Stadt wurden zu Jesus gebracht und alle, die mit bösen Geistern besessen waren. Und es heißt, Jesus heilte viele, eben nicht alle, weil es dunkel wurde und sie dann nach Hause wurden. Er wurde nicht fertig damit. Das heißt, vor Jesus lag an diesem Abend die Not der ganzen Stadt. Und Jesus konnte nicht die ganze Not heilen. Und das waren ja nur die Kranken und die Besessenen. Da ist ja noch viel mehr Not in so einer Stadt. Soziale Not, Armut, seelische Not, Beziehungskrisen und was alles noch. So das volle Programm Not. Und Simon brachte letztlich den Auslöser des Gebets auf den Punkt, indem er sagt, Vers 37, alle suchen dich. Jesus, du wirst gebraucht. Da ist so viel Not. Wir brauchen dich jetzt. Da sind noch so viele Kranke in der Stadt. Da ist noch so viel Not in der Stadt. Wir brauchen dich. Das heißt, Auslöser des Gebets war eine große Not in der Stadt unter den Menschen. Und diese Not führte jetzt zu einem Anspruch, zu einer Erwartungshaltung der Menschen. Du musst diese Not lindern oder lösen oder beseitigen. Du wirst gebraucht. Alle suchen dich. Das ist der Auslöser für das Gebet von Jesus. Ich werde gebraucht. Menschen erwarten etwas von mir. Was macht das mit uns, kennst du sicher auch, wenn wir gebraucht werden? Wenn wir unbedingt gebraucht werden. Du musst jetzt. Was bewirken die Erwartungen der Menschen auf dich? Ich erwarte, dass du diese Not jetzt linderst. Für Jesus wurde das zum Gebetsanliegen. Menschen brauchen mich. Menschen erwarten etwas von mir. Ich bin wichtig, ich bin sehr wichtig. Ohne mich geht's nicht. Ohne mich kann die Not nicht beseitigt werden. Und dazu kommt noch der emotionale Anblick. Jesus hat ja das auch emotional berührt, diese vielen Kranken. Das wird an anderen Stellen berichtet, wie es ihn wirklich innerlich bewegt hat, diese große Not der Menschen. Auch das hat ihn ja mitgenommen. Das ließ ihn ja nicht kalt. Das heißt, das Leid und die Not dieser Stadt hat Jesus tief berührt. Und diese Gedanken und Emotionen, vermute ich, waren Inhalt seines Gebets. Denn die Wirkung lässt darauf schließen. Was hat dieses Gebet bewirkt? Lasst uns in andere Dörfer und Städte gehen, dieser Gegend. Ich will auch dort die gute Nachricht verkündigen, denn dazu bin ich gekommen. In dieser Gebetszeit wurde Jesus also deutlich, meine Aufgabe ist jetzt nicht, alle Kranken der Stadt zu heilen, sondern ich soll in andere Dörfer und Städte gehen und dort das Evangelium verkündigen. Das ist mein Auftrag. Dazu bin ich da. Das heißt, der Auftrag wurde wieder präzisiert. Beim letzten Gebet, was Jesus von Jesus überliefert ist, sagt Jesus zu seinen Jüngern, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Was wäre, wenn diese Aufforderung, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt, keine Momentaufnahme in Gethsemane ist, also nur für diese Situation, betet jetzt in dieser Situation, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Was wäre, wenn das eine generelle Aussage von Jesus an seine Jünger, an uns ist? Leute, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Was wäre das, wenn das ein grundsätzliches Anliegen von Jesus war, nicht in Versuchung zu kommen? Denn in dieser Situation damals in Kapernaum steckte eine enorme Versuchung. Und das würde auch erklären, warum Jesus nach vielen Wundern sich immer wieder zum Beten zurückgezogen hat, weil er eine Anfechtung, eine Versuchung erlebt hat. Nämlich, die Menschen brauchen mich. Die Menschen erwarten etwas von mir. Ich bin wichtig. Alle fragen nach mir. Ohne mich geht die Not nicht weg. Es kommt jetzt auf mich an. Ihr kennt diese Gedanken auch. Und in diesen Gedanken steckt eine Versuchung. Nämlich, dass uns die Not bestimmt. Oder dass uns die Erwartungen der Menschen bestimmen. Oder das Gefühl, wichtig zu sein. Das tut ja auch gut, oder? Und ich glaube, dass Jesus sich dieser Gefahr bewusst war. Deswegen immer dieser Rückzug ins Gebet. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Angriffe oder diese Anfragen, diese Versuchung Inhalt seines Gebets war. Denn die Wirkung war jeweils, er hat sich wieder auf seinen Auftrag fokussiert. Auf das Eigentliche. Dazu bin ich gekommen. Das hat ihn wieder ausgerichtet. Also die Wirkung des Gebetes kann man so zusammenfassen, Auftrag und Orientierung und für die Menschen Enttäuschung. Das ist nicht schön, Menschen zu enttäuschen, die sich schon gefreut haben. Gestern Abend war ich nicht dran bei der Heilung, aber morgen bin ich dran. Und dann ist er nicht mehr da. Aber das darf uns nicht leiten. Die Angst der Menschen, Angst Menschen zu enttäuschen, darf uns nicht leiten. Die Not darf uns nicht leiten. Beachten wir das Gebet von der Versuchung her. Betet, damit er nicht in Versuchung kommt. Was hat der Versucher mit Jesus in der Wüste gemacht? Du musst auf deine Bedürfnisse achten. Du hast Hunger, also mach dir Brot aus Steinen. Du musst auf die Erwartungen der Menschen achten. Du brauchst Menschen, die dir begeistert folgen, also spring von der Zinne des Tempels. Du musst mächtig sein. Du musst reich sein. Fall vor mir nieder, bete mich an. Das war die große Versuchung. Aber die war damit nicht fertig, sondern die hat sich durch das Leben von Jesus durchgezogen. Daher zog er sich immer wieder ins Gebet zurück. Und letztlich half ihm das Gebet, sich immer wieder bewusst zu machen, was ist meine Bestimmung eigentlich? Wem gehöre ich? In diesen Tagen steht bei mir auf dem Schreibtisch diese Karte, zum Kartenblock, und da stelle ich immer wieder eine andere vorne hin. Und da steht, wir gehören nicht der Arbeit, nicht den Menschen und nicht uns selbst. Wir gehören dir. Unsere Zeit steht in deinen Händen. Wir gehören nicht der Arbeit. Wir gehören nicht den Menschen und nicht uns selbst. Wir gehören dir. Unsere Zeit, Lebenszeit, steht in deinen Händen. Das ist genau das, denke ich, was Jesus damals in seiner Gebetszeit frühmorgens bewegt hatte. Ich lasse mich nicht von der Not bestimmen. Ich lasse mich nicht von der Erwartung der Menschen bestimmen. Ich lasse mich auch nicht von meinen Bedürfnissen bestimmen. Ich gehöre ganz dem Vater. Meine Zeit steht in seinen Händen. Das findet sich auch in den anderen Gebeten. Die schauen wir jetzt auch noch kurz an. Lukas 5,16, nach der Heilung eines Aussätzigen heißt es, darauf verbreitete sich die Nachricht von Jesus noch weiter. Die Leute strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus zog sich immer wieder in einsamen Gegenden zurück und betete dort. Was macht das mit jemandem, wenn man so begehrt, so beliebt ist? Wenn einem die Leute gerne reden hören? Wenn die Leute kommen und sagen, ich will mal deine Meinung hören? Wenn sie deine Hilfe suchen, wenn du merkst, ja, ich kann was bewegen, ich kann helfen, ich kann Menschen weiterhelfen. Was macht das, wenn man beliebt ist, wenn man begehrt ist, wenn man erfolgreich ist? Jesus war absolut erfolgreich in dieser Phase. Darin steckt eine Versuchung, nämlich wir werden abhängig von den Menschen. Wir werden abhängig von ihrer Meinung und von ihrer Zustimmung. Wir lassen uns von der Not und Notwendigkeiten des Lebens bestimmen und nicht mehr vom Vater im Himmel. Wir lassen uns von unserem Erfolg bestimmen. Jesus suchte nach erfolgreichen Einsätzen immer wieder die Nähe des Vaters, um sich neu auszurichten auf seine Bestimmung. Ich bin der geliebte Sohn. Ich bin gekommen, um Verlorene zu retten und zu suchen. Eine ganz große Anfechtung bekam Jesus, nachdem er Tausende satt gemacht hat mit 5 Broten und 2 Fischen. Matthäus und Markus berichten jeweils, dass Jesus sich nach diesem Brotwunder zum Gebet zurückgezogen hat. Und bei Johannes erfahren wir auch den Grund dafür. Johannes 6,15. Als Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich auf den Berg zurück, er allein. Das ist der Grund, weshalb er zum Beten gegangen ist. Jesus sah sich als König der Juden, ganz klar. Und in dieser Phase, nach dieser gewaltigen Brotvermehrung, hatte er das Volk absolut auf seiner Seite. Nicht nur das, er hatte sogar die Bibel auf seiner Seite. Denn die Leute sagten damals, das ist das Zeichen, das ist der kommende Prophet, von dem Mose gesprochen hat. Denn Mose hat im Alten Testament gesagt, einen Propheten wie mich wird der Herr erwecken. Einen Propheten wie mich. Und deswegen haben sie rückgeschlossen, derjenige, der das Wunder von Mose wiederholt, ist der Prophet. Und was war das Wunder von Mose? Manna, Brot. Brot vom Himmel. Und jetzt kommt einer und bringt Brot vom Himmel. Sofort haben sie geschnallt. Das ist der Prophet, von dem Mose gesagt hat. Dass Jesus aber danach davon sprach, dass er das Brot des Lebens ist in seiner Brotrede, aber dass er sterben muss und dass dieses Brot gegessen musste, das war vermutlich die Folge seiner Gebetszeit, dass ihm klar geworden ist, was dran ist. Hier auf dem Höhepunkt seiner Popularität wäre es für Jesus ein leichtes gewesen, sich zum König der Juden ausrufen zu lassen und eine Revolution zu führen. Und Jesus hätte sogar eine Begründung aus der Bibel dazu gehabt, nämlich Mose, der Prophet. Daher, glaube ich, braucht er in der Einsamkeit diese Zeit, um seine Gedanken, die jetzt so auf ihn einprallten, nochmal zu sortieren mit dem Vater und sich wieder auf seine Identität und seine ursprüngliche Bestimmung auszurichten. Und dass er eben nachher dann gesagt hat, folgt diese Brotrede, ich bin das Brot, das vom Himmel kommt, ja, habt ihr recht. Aber dieses Brot muss gebrochen werden, dieses Brot muss gegessen werden. Und die Folge war, dass sich viele abgewandt haben, manche stinkwütend gegangen sind. Ganz viele sind weg, sodass Jesus am Schluss noch die kleine Truppe Jünger vor sich sah und fragte, wollt ihr auch gehen? Ein weiteres Gebet nach Wundern finden wir bei Lukas 10. Da heißt es, 70 Jünger kehren begeistert von einem Missionseinsatz zurück. Jesus hat sie ausgesandt, zu heilen und zu befreien. Und staunend erzählen sie, Jesus, stell dir vor, selbst die Dämonen sind uns gehorsam, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Und Jesus sagte, ja, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Die ganze Macht des Feindes könnt ihr überwinden. Und nichts kann euch anhaben. Und dann berichtet Lukas, im selben Augenblick wurde Jesus vom Heiligen Geist erfüllt und jubelte. Ich preise dich, Vater, du Herr über den Himmel und die Erde, denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen, aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Als die Jünger von diesem erfolgreichen Missionseinsatz zurückgekehrt sind, erlebte Jesus, wie sich Gottes Heilsplan einen großen Schritt weiterentwickelt hat. Nämlich, dass jetzt sein Nachfolger in Vollmacht wirken können, heilen können, befreien können. Und die Jünger feierten Jesus. Und das war auch wirklich ein Grund zu feiern. Leute, jetzt geht's los. Der Satan ist vom Himmel gefallen wie ein Blitz. Jetzt geht's ab. Und Jesus, du bist unser Held. Und in diesem Moment bekommt Jesus erfüllt durch den Heiligen Geist den Impuls, ganz anders zu beten, nämlich nicht sich zu feiern, sondern den Vater zu feiern. Jesus feiert den Vater im Himmel und lässt sich nicht selbst feiern. Er ließ sich nicht von den begeisterten Jüngern feiern, sondern er feierte den Vater, der hier am Wirken war. Und er feierte seine Beziehung zum Vater. Wieder diese Ausrichtung auf den Vater und die eigentliche Beziehung, die Bestimmung. Wieder hat das Gebet seine Identität bestätigt und festgemacht. Jetzt kommen wir noch zu einem Gebet, wo Jesus vor einem Wunder gebetet hat. Es ist ein schönes Beispiel, wie Jesus mit Problemen umgegangen ist und auch, wie auch wir mit Problemen umgehen können. Stellt euch vor, also um Jesus sitzen Tausende von Menschen, er hat gepredigt und langsam kriegen sie Hunger. Und vor ihm liegen 5 Brote und 2 Fische und da Tausende von Menschen. Und jetzt berichtet Matthäus, wie Jesus gebetet hat. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er blickte zum Himmel auf und dankte Gott. Dann brach er sie in Stücke und gab sie den Jüngern. Die Jünger verteilten sie an die Volksmenge, die Leute aßen und alle wurden satt. So hat Jesus gebetet, angesichts einer großen materiellen Notlage. Er hat gedankt für das Wenige, was er in den Händen gehalten hat. Und ich glaube, er hat dabei auch schon gedankt, dass sein Vater eine Lösung hat für dieses Problem. Und so konnte er das Wenige, was er hatte, geben, teilen und es wurde mehr. Beten wie Jesus bedeutet also in dem Fall, ich danke für das Wenige, was ich habe. Und ich vertraue darauf, dass Gott mit dem Wenigen, und es müssen nicht nur materielle Dinge sein, es können auch ideelle Dinge sein, Zeit, Wissen, Können. Ich nehme das Wenige, danke dafür und gebe es ihm, teils und er macht mehr draus. Paulus hat sich dieses Prinzip ja zu eigen gemacht, indem er die Philipper geschrieben hat, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt für ihn. Er hat es auch kapiert. Lukas berichtet dann noch von einer großen Gebetsnacht, von einer langen Gebetsnacht vor einer wesentlichen Entscheidung. In diesen Tagen stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht betete er zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich. Er wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Aus der Wirkung des Gebets wissen wir, warum er so lange gebetet hat. Wer von diesen 70, die ihm nachgefolgt sind, sollen die 12 sein, die mein Werk weiterführen sollen, die meine Mission weiterbringen sollen? Und ich stelle mir vor, wie er wirklich diese 70 Leute durchgebetet hat. Von einigen wusste er es schon, den Petrus zum Beispiel, den hat er schon auf dem Schirm gehabt, aber noch nicht alle 12, dass er alle 70 so durchgebetet hat. Auch den Judas, der ihn dann verraten sollte. Beten wie Jesus würde bedeuten, für große, weitreichende Entscheidungen nehmen wir uns Zeit. Zeit mit Gott. Wir suchen Abstand vom Alltag. Jesus ging auf einen Berg. Ich kenne Kollegen, die ziehen sich jedes Jahr am Anfang des Jahres zurück in die Einsamkeit. Manche gehen in ein Kloster und beten dort für das Jahr, was kommt soll. Was liegt an, Herr, in diesem Jahr? Habe ich auch schon mal gemacht, mich mal für 2 Tage zurückgezogen. Und es tut gut und mein Gebetsbuch war voll mit neuen Gedanken, in die ich heute immer wieder auch mal reinschaue. Kommen wir zum letzten überlieferten Gebet von Jesus. Und da finden wir sozusagen die Zusammenfassung, was das Gebet von Jesus letztlich ausgemacht hat in Gethsemane. Er sagte diese 2 Dinge. Betet, damit ihr nicht der Versuchung erliegt, also ein Wort an die Jünger und zu seinem Vater. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. In diesem letzten Gebet sehen wir das Ganze nochmal konzentriert, diese 2 Dinge, die eigentlich zusammengehören. Betet, dass er nicht der Versuchung erliegt. Und Vater, dein Wille geschehe. Die Versuchung ist, nicht den Willen des Vaters zu tun. Das gehört zusammen. Die Versuchung ist, nicht nach dem Willen des Vaters zu leben. Betet, dass ihr den Willen des Vaters tut. So wie ich, wie Jesus das gemacht hat, wie er gesagt hat. Jesus war sich bewusst, wie groß die Versuchung ist, gegen den Willen des Vaters zu handeln. Und deshalb wollte er sich in seinen Gebetszeiten immer wieder auf den Willen des Vaters ausrichten. Zusammengefasst könnte man sagen, das Motiv und der Inhalt des Gebetes von Jesus war, ich will den Willen des Vaters tun und nicht meinen eigenen. Ich will dieser Versuchung widerstehen, meinen Willen durchzuziehen, sondern ich will ganz den Willen des Vaters tun. Und darum geht es übrigens auch im Vaterunser, wenn man sich das mal anschaut. Aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir an anderer Stelle. Amen.